Die Osterpause ist vorbei. Im politischen Berlin ist wieder mächtig was los. Wir sprechen heute mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr, sitzen in dessen Büro mit einem bombastischen Blick auf den Reichstag. Ostern ist vorbei, aber viele denken schon an die Sommerferien. Herr Dürr, haben Sie Ihren Sommerurlaub schon geplant?
Der Sommerurlaub wird bei mir etwas kürzer ausfallen, weil blöderweise die niedersächsischen Schulferien mit den Parlamentsferien nicht ganz kompatibel sind. Aber wir denken uns gerade was Schönes aus.
Jetzt fahren viele Deutsche mit dem Auto in den Urlaub. Der Verkehrsminister, Ihr Parteifreund Volker Wissing, warnt vor Fahrverboten. Will die FDP den Deutschen den Urlaub versauen?
Das Gegenteil ist der Fall. Volker Wissing warnt zu Recht vor dem, was passieren könnte, wenn ein Gesetz der CDU nicht schnellstmöglich geändert wird. Deswegen ist mein Appell an die Grünen, mit uns gemeinsam jetzt dieses CDU-Gesetz zu ändern, denn das ist vollkommen verrückt.
Aber sagen Sie nochmal ganz klar, CDU-Gesetz, aber Sie sprechen zugleich von den Grünen, das heißt, die Grünen blockieren. Einmal nochmal konkret, was blockieren die Grünen und vor allem, was fordern Sie an Lösung?
Ja, die CDU hat ein Gesetz eingeführt, was heute zu Fahrverboten führen könnte. Wir halten in Deutschland die Klimaschutzziele ein, aber in einzelnen Sektoren nicht. Dem Klima ist es übrigens vollkommen egal. Wichtig ist, dass wir die Klimaziele einhalten. Und dieses planwirtschaftliche Gesetz könnte dazu führen, dass im Verkehrssektor solche Fahrverbote drohen. Und das werden wir verhindern. Mein Appell ist, dass die Grünen da jetzt mit uns gehen, diesen Weg. Ich will offen sagen, Herr Schäfer, ein bisschen das, was drohen könnte, wenn wir Schwarz-Grün in Deutschland hätten. Die Schwarzen haben es eingeführt und die Grünen sind zurzeit noch nicht bereit, es zu ändern.
Was konkret, Herr Dürr, wollen denn die Grünen daran noch verändern? Weil das Gesetz wurde ja beschlossen. Jetzt ist es seit 8 Monaten, glaube ich, immer noch im Plenum. Woran hakt es konkret?
Ja, Herr Uhlenbroich, ich will offen sagen, das ärgert mich, dass wir noch nicht zu Potte gekommen sind. Denn es muss doch jetzt Klarheit herrschen. Das, was die Union da angerichtet hat, das müssen wir jetzt abräumen. Und deswegen ist mein ganz herzlicher Appell an den Koalitionspartner, das, was wir verabredet haben, dass wir dieses alte Klimaschutzgesetz radikal ändern, insbesondere im Interesse der Autofahrerinnen und Autofahrer, dass wir das jetzt auch machen.
Aber nochmal, im Kabinett wurde im September etwas beschlossen, auch mit der Zustimmung beispielsweise von Robert Habeck, dem Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister, und dessen eigene Fraktion blockiert. Wir sehen nicht das erste Mal, dass Robert Habeck im Kabinett etwas beschließt und am Ende in der Fraktion die Situation ganz anders ist. Hat Robert Habeck eigentlich noch die Unterstützung seiner Fraktion?
Das müsste man Robert Habeck fragen. Ich gehe davon aus, dass die Grünen handlungsfähig sind, aber sie müssen das jetzt unter Beweis stellen. Es ist verabredet in der Koalition, es ist vom Bundeskabinett beschlossen. Jetzt muss der Bundestag dazu Ja sagen. Wir wollen individuelle Mobilität erhalten. Dazu hat sich diese Koalition verpflichtet. Sie ist in den letzten Jahren viel zu sehr eingeschränkt worden. Denken Sie an die verrückten Debatten von Frau von der Leyen aus Brüssel zum Thema Verbrenner aus. Das wollen wir als Koalition ändern und darauf besteht die FDP.
Das heißt, Sie können versprechen, dass die Fahrverbote nicht kommen.
Ich kann sehr klar versprechen, dass ich das durchsetzen will, was wir in der Koalition verabredet haben. Zu Fahrverboten in Deutschland darf es nicht kommen. Das ist gar keine Frage. Und die FDP steht ja für eine freie Fahrt für Menschen, die sich individuell fürs Auto entschieden haben.
Jetzt haben Sie ja als Fraktionsvorsitzende auch oder die Fraktion der FDP ganz generell in der Hand, ob diese Fahrverbote kommen oder nicht. Die Grünen fordern ja auch etwas für ihr Ja zu diesem Klimaschutzgesetz, beispielsweise beim Thema Mietrecht. Nochmal deutliche Verbesserung für die Mieter. Warum blockieren Sie? Sie könnten ganz einfach sagen, diese Fahrverbote kommen nicht, weil dann die FDP auch etwas abgibt. Am Ende ist Politik, das wissen Sie noch viel besser als wir, ein Kuhhandel.
Ich würde nicht sagen, Politik ist ein Kuhhandel. Politik will, und das gestehe ich jedem zu, das Richtige für die Menschen erreichen. Hier droht etwas ganz konkret und deswegen sollten wir als Koalition das einlösen, was wir vor vielen Monaten versprochen haben. Diese verrückten Sektorziele, das ist ja alles Planwirtschaft, das muss alles weg und das sollten wir jetzt auch umsetzen. Denn die gute Nachricht fürs Klima ist, Deutschland erreicht seine Klimaschutzziele komplett in 2023 und das werden wir auch in Zukunft schaffen. Nur in einem einzelnen Sektor nicht sofort, weil der in der Vergangenheit komplett vernachlässigt worden ist und das betrifft Millionen von Menschen, in Wahrheit doch jeden Deutschen. Jeder ist aufs Auto irgendwann einmal angewiesen und es ist ja niemandem zu erklären, warum man dann samstags nicht mehr zum Supermarkt fahren kann oder Lieferketten zusammenbrechen, weil LKWs nicht mehr unterwegs sein dürfen.
Reden wir mal über die Wirtschaft. Sie möchten mit Ihrer Partei eine Wirtschaftswende, haben Sie ausgerufen, auch mit Ihrem Parteivorsitzenden zusammen. Jetzt verstehen viele nicht, Sie sind seit über 2 Jahren mit in der Regierung. Warum wollen Sie jetzt eine Wirtschaftswende, die Sie schon längst hätten umsetzen können?
Wir müssen ganz nüchtern feststellen, seit über anderthalb Jahrzehnten ist in Deutschland keine Reformpolitik gemacht worden. Vieles ist verdeckt worden, billiges russisches Erdgas, die Zinssituation war sehr niedrig, die Wirtschaft lief noch, obwohl es immer schlechter geworden ist. Es ist verschüttete Milch, weil das waren Entscheidungen der CDU-Vorgängerregierung. Jetzt ist es an dieser Koalition, eine Wirtschaftswende einzuleiten. Und deswegen hat der Finanzminister sehr klar gesagt, wir müssen das Wachstumspotenzial, was immer mehr geschrumpft ist, endlich wieder nach oben bringen. Wir wollen ein erfolgreiches, auch wirtschaftlich erfolgreiches Deutschland.
Wenn Sie immer von der CDU-Vorgängerregierung sprechen, dann die anderthalb Jahrzehnte nehmen, wissen Sie genau, dass die FDP ja in 4 Jahren mitbeteiligt war und vor allem Ihr jetziger Koalitionspartner, der auch den Kanzler stellt, die SPD immer mit dabei war. Woher nehmen Sie eigentlich den Glauben, dass ausgerechnet mit der SPD, die, wie Sie selbst sagen, ja Reform verschleppt hat, jetzt alles besser werden soll? Warum soll jetzt die SPD, die eigentlich auf der Reformbremse auch stand, aus Ihrer Sicht, ein Reformtreiber sein?
Herr Schäfer, ganz offen, in den letzten anderthalb Jahr, 2 Jahrzehnten ist niemand frei von Schuld. Dann nehme ich auch uns mit in die Pflicht. Aber wir sind doch jetzt in Deutschland in einer Situation, wo wir wissen, dass wir zurückfallen international. Und deswegen die Wirtschaftswende. Und ich will ein Beispiel geben, was mir den Optimismus wiederum gibt. In Deutschland ist 2 Jahrzehnte über Planungsbeschleunigung gestritten worden und es ist nichts passiert. Alles wurde langsamer. Diese Koalition auf Druck der FDP hat die Planungsbeschleunigung gemacht. Wir werden jetzt 140 Autobahnprojekte viel schneller bauen als in der Vergangenheit. Nur ein Beispiel, das hat die SPD mitgemacht, das anerkenne ich. Die SPD hat sich verändert. Ich würde mir weitere Veränderungen vorstellen, denn wir wollen wieder wirtschaftlich auf den Erfolgspfad zurückkommen.
Jetzt haben Sie diese Woche ein Foto gepostet mit allen FDP-Ministern und Sie haben es, glaube ich, auch selbst aufgenommen, wenn man das richtig, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Der Hashtag lautet Team Wirtschaftswende. Ist das eine optische Kampfansage an die Grünen und die SPD?
Nein, das ist keine Kampfansage. Das ist eine klare Ansage, wo wir stehen. Das Foto ist übrigens in diesem Büro aufgenommen worden. Und wir haben uns dem verschrieben, weil über das, was wir vorhin sprachen, ist verschüttete Milch. Jetzt ist es an dieser Koalition, das zu ändern. Und ich will einen kurzen Zusammenhang herstellen. Wir sind in einer geopolitisch neuen Situation seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere geopolitische Stärke Deutschlands auch in einer solchen Auseinandersetzung mit Russland unmittelbar mit unserer ökonomischen Stärke verbunden ist. Das heißt, wer jetzt Ja sagt zu Frieden, Freiheit und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, der muss auch Ja sagen zur Wirtschaftswende. Denn das Ende des Kalten Krieges hat uns ja eins gezeigt. Der Westen war ökonomisch haushoch überlegen. Und deswegen ist am Ende auch die Sowjetunion untergegangen und der Kalte Krieg beendet worden. Wir sind da in einer vergleichbaren Situation wieder. Wir müssen ökonomisch viel stärker sein als der Aggressor in Moskau.
Nun verstehen Sie unter Wirtschaftswende etwas anderes als Ihre beiden Koalitionspartner. Speziell beim Thema Steuern, nehmen wir den Sozialstaat. Da will die FDP ganz klar eher eine weniger Belastung durchsetzen. Beim Sozialstaat soll es sowas wie ein Moratorium geben. Nehmen wir das Thema Schuldenbremse. Da ist die FDP auch ganz strikt dagegen. Aber Ihre beiden Koalitionspartner sind genau immer anderer Meinung. Also wie soll das genau funktionieren mit der Wirtschaftswende?
Also erste Schritte haben wir gemacht. Denken wir an die hart arbeitende Mitte, die wir mit über 50 Milliarden steuerlich entlastet haben.
Nein, Einspruch, Herr Dürr, das muss an dieser Stelle sein. Das ist keine Entlastung. In der Opposition haben Sie auch gesagt, das ist keine Entlastung. Das ist lediglich das, was der Staat über die Inflation zusätzlich abgegriffen hat. Von daher glaube ich, auch bei dem sollten wir bleiben, was Sie in der Opposition gesagt haben. Keine Entlastung, lediglich gibt der Staat den Bürgern das zurück, was er ihnen zu viel wegen der Inflation abgenommen hat.
2 Nachrichten, die gute ist, wir haben mehr gemacht, als notwendig gewesen wäre zum Inflationsausgleich. Aber in der Struktur haben Sie recht. Das ist übrigens der Grund, warum wir für einen Einkommensteuertarif auf Rädern sind, der sich automatisch immer an die Inflation anpasst, damit wir diese Debatten gar nicht führen können. Das wäre auch gerecht für diejenigen, die hart arbeiten. Ich wollte damit aber zum Ausdruck bringen, diesen Schritt sind SPD und Grüne mitgegangen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir auch weitere Schritte machen können. Es muss doch klar sein, Arbeit muss sich wieder mehr lohnen. Und was den Sozialstaat betrifft, er muss effizienter werden. Es geht ja nicht darum, ihn abzuschaffen, sondern es geht darum, dass es sich wieder mehr lohnt zu arbeiten. Stichwort mehr Arbeitsanreize in der Grundsicherung. Also es muss Spaß machen und Freude machen, einen Job anzufangen, weil man viel von dem behält, was man erarbeitet.
Es hört sich alles super an, Herr Dürr, aber bei einer Wende müssen immer alle mitmachen, zumindest auf einem Segelboot. Klar zur Wende. Heißt das, wenn die anderen nicht mitmachen, steigen sie aus der Ampel aus?
Das sind Szenarien, über die ich gar nicht nachdenken will, weil es ums Land geht. Es ist ja kein politisches Spiel, was wir hier machen, sondern es geht um die Zukunft der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt in einer Situation, wo wir eine Kriegssituation in Europa haben. Deswegen schauen wir in die Zukunft und schauen uns gemeinsam an in der Koalition, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass dieses Land endlich wieder wirtschaftlich nach vorne kommt, Spitzenplätze einnimmt. Und das diskutieren wir derzeit in der Koalition. Und ich will in aller Klarheit sagen, das werden wir nicht auf Pump finanzieren können, sondern die Schuldenbremse, sie ist eine Garantie geradezu dafür, dass wir das nicht mit dem Geld zukünftiger Generationen künstlich erzeugen, so eine Art Konjunkturstrohfeuer erzeugen, sondern es ist unser Job, die Rahmenbedingungen so zu setzen, weniger Bürokratie, mehr steuerliche Entlastung, dass Deutschland wieder nach vorne kommt. Und bei Bürokratie bringt diese Koalition ja gerade einiges auf den Weg, was Vorgängerregierungen leider aufgebaut haben.
Lassen Sie uns trotzdem einen Blick in die Zukunft bleiben, weil die Koalition auch mit einigen Ideen oder Planungen, die sie hat, Stichwort Wohnungsneubau, nicht ganz mutmaßlich das Ziel erreichen wird. Deswegen trotzdem die Frage nochmal an die Zukunft. Was passiert, wenn SPD und Grüne die Wirtschaftswende nicht mitgehen? Wenn also das, was Sie gesagt haben und Christian Lindner als FDP-Chef auch sagt, eine Wirtschaftswende nicht stattfindet, die dem Land mehr Wohlstand und damit auch mehr Sicherheit am Ende bringt. Wenn das nicht passiert bis Sommer, was genau geschieht dann?
Herr Schäfer, für mich ist es nicht vorstellbar, dass einer unserer Koalitionspartner sagt, wir wollen keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Und der Bundeswirtschaftsminister hat es ja schon öffentlich gesagt. Wenn also der Bundeswirtschaftsminister sagt, ja, wir wollen wieder wirtschaftlich erfolgreich sein, der Bundesfinanzminister von der FDP sagt, jawohl, wir brauchen eine Wirtschaftswende, dann wäre es ja geradezu verrückt, dass eine Koalition das nicht hinbekommt.
Aber Sie wissen, die beiden liegen in dem, wie sie diese Wirtschaftswende herbeiführen wollen, völlig diametral gegenüber. Der eine möchte mehr Subventionen, der andere nicht. Der eine möchte die Schuldenbremse aufweisen, weichen, der andere nicht. Also möglicherweise sind sie sich in der Idee einig, aber in dem Weg dahin gibt es große Unterschiede. Deswegen nochmal die Frage, was passiert, wenn man da nicht zusammenkommt?
Den Optimismus lasse ich mir nicht rauben, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben gerade eines der größten Bürokratieabbaupakete in der Geschichte Deutschlands auf den Weg gebracht. Das zeigt ja auch, dass unsere Koalitionspartner bereit sind, solche FDP-Vorschläge mitzugehen. Und die Hoffnung habe ich weiterhin. Nochmal, ich glaube, Spielchen verbieten sich. Die Lage ist viel zu ernst. Es geht jetzt wirklich ums Land. Wir müssen das aufräumen an Scherben, was Vorgänger hinterlassen haben. Aber wir sind in der Pflicht, das auch zu tun.
Aber haben Sie da mit Olaf Scholz, dem Kanzler, als Anchorman für eine Wirtschaftswende den richtigen Mann? Die Wirtschaft ist davon nicht überzeugt und spricht sogar von 2 verlorenen Jahren.
Also ich will die Kommunikation des Bundeskanzlers an der Stelle nicht bewerten. Klar ist, einiges haben wir auf den Weg gebracht. Ich habe über die Planungsbeschleunigung gesprochen.
Meine steuerliche Bewertung Entlastung der Industrie.
Genau, den Bürokratieabbau. Der Punkt ist doch, das reicht nicht. Wir müssen mehr davon machen. Diese Koalition hat gezeigt, dass sie Dinge ändern kann zum Guten. Aber es reicht nicht, um Deutschland wieder wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Und da auch die SPD und der Kanzler diese Vorschläge der FDP in den letzten 2 Jahren mitgemacht haben, bin ich zuversichtlich, dass das auch in den kommenden Monaten gelingen wird.
Die Industrie spricht von 2 verlorenen Jahren, wie Burkhard Uhlenbroich das schon gesagt hat, und der Arbeitgeberpräsident sagte vor einigen Monaten, er hat das Vertrauen in diese Bundesregierung verloren. Wie gefährlich ist so eine Zerrüttung zwischen dem Bundeskanzler und den wichtigsten Industriechefs in Bezug auf das, was sie ja planen, eine Wirtschaftswende, bei der alle mitziehen müssen?
Ja, also klar ist, dieses Vertrauen muss da sein. Und wenn Sie sich die letzten Monate der Debatten anschauen, beispielsweise Lieferkettenrichtlinie komplett bürokratisch aus Brüssel, leider wieder von Frau von der Leyen von der Union, da war ja die deutsche Wirtschaft sehr an der Seite der Freien Demokraten, hat gesagt, das geht so nicht. Wir haben nicht zu wenig Bürokratie, sondern viel zu viel. Da darf nicht noch was obendrauf kommen. Jede Bürokratie ist gut gemeint, aber meistens ist sie schlecht, insbesondere für den wirtschaftlichen Erfolg. Und deswegen sehe ich da schon die deutsche Wirtschaft an der Seite der Freien Demokraten. Ich würde mir wünschen, die Koalitionspartner sagen Ja zu unseren Vorschlägen. Und dann haben wir auch die Unterstützung der Wirtschaft.
Unterstützung brauchen Sie auch jetzt, was den Haushalt für 2025 angeht. Der soll bis in den Juli dann beschlossen werden. Ihre Koalitionspartner möchten wie immer mehr Geld, wollen die Schuldenbremse auflösen. Sie sagen immer, mit uns nicht. Das hört sich ja nach einem neuen Zopf an.
Herr Uhlenbräuchen-Weid, ist das doch das Schicksal der FDP seit Jahrzehnten in Deutschland. Wir achten auf das Geld der Steuerzahler und alle anderen sind bereit, immer Probleme mit Geld zuzuschütten. Die Große Koalition hat das ja quasi perfektioniert auf Kosten zukünftiger Generationen. Aber ich will einen Anreiz geben, warum es sich lohnt, diesen Weg der FDP, Schuldenbremse einhalten, mit dem Geld der Steuerzahler sorgsam umgehen, warum sich dieser Weg lohnt. Christian Lindner hat aufgezeigt, dass wenn wir weiter vernünftig mit dem Geld der Steuerzahler umgehen, also den Haushalt konsolidieren und die Schuldenquote in Deutschland nach unten bringen, dann haben wir 2028 so viel Reserve übrig, dass wir die Bundeswehr auch nach dem Sondervermögen, was wir jetzt als Notfall machen mussten, auch nach dem Sondervermögen richtig gut ausstatten können. Das heißt, sparen lohnt sich. Der gute alte Spruch, sparen in der Zeit, dann hast du in der Not. Der stimmt wirklich, auch in der Politik, nicht nur zu Hause. Und ich finde, das könnte ein Anreiz für die Koalitionspartner sein. Jawohl, wir gehen den Weg der FDP mit. Haushaltskonsolidierung, dann sind wir sicher, dass wir unsere Sicherheit, unsere äußere Verteidigungsfähigkeit über eine starke Bundeswehr auch in Zukunft finanzieren können.
Herr Dürr, das Stichwort mit dem Geld der Steuerzahler und der Abgabenzahler sorgsam umgehen. Wir sehen bei den Abgaben genau das Gegenteil. Auch mit FDP-Beteiligung sind die Pflegebeiträge gestiegen, die Krankenkassenbeiträge steigen. Und Sie verabschieden jetzt auch als FDP eine Rentenreform, die zu einem massiven Anstieg der Beiträge in der Rentenversicherung führt. Bedeutet für Millionen Arbeitnehmer deutlich weniger netto vom Brutto. Also es widerspricht gerade genau dem, was Sie gesagt haben. Warum diese Rentenreform, die für die Versicherten, die Beitragszahler, so viel teurer wird?
Zunächst zur Ergänzung der Liste. Richtig ist ja, dass die Steuerquote in Deutschland zum ersten Mal wieder nach unten geht. Also die, die hart arbeiten, haben mehr Netto vom Brutto. Das wollte ich nur der Fairness halber ergänzen, weil sonst würden sich die Menschen ja auf dem Lohnzettel wundern, warum auf einmal mehr übrig ist. Es hat einen Grund, weil wir die Entscheidung getroffen haben. Aber zur Frage der Rente, das ist eine ganz entscheidende. Deutschland hat eine demografische Krise. Übrigens nicht seit 24 Monaten, sondern seit 2-3 Jahrzehnten und keiner hat sich richtig drum gekümmert. Es wurde mal gesagt, die Rente ist sicher, aber keiner hat dafür gesorgt, dass es auch passiert. Und richtig ist, diejenigen, die hart gearbeitet haben, die das Land stark gemacht haben, die haben einen Anspruch auf eine gute Rente. Das müssen wir gewährleisten. Da sind wir uns in der Koalition einig. Jetzt geht es darum, das in Zukunft zu finanzieren. Dazu zählt übrigens auch, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Ein starkes Land kann gute Renten finanzieren. Und auf der anderen Seite werden wir ja gemeinsam mit den Koalitionspartnern eine Jahrhundertreform machen. Wir werden zum ersten Mal, das Generationenkapital ist das Stichwort, eine Kapitaldeckung in der deutschen Rente einführen. Bisher lebt die Rente von der Hand in den Mund. Das, was erwirtschaftet wird, wird direkt wieder ausgegeben. Jetzt bauen wir einen Kapitalstock auf und sehen, andere Länder wie Schweden beispielsweise machen das sehr erfolgreich, halten die Beiträge niedrig und haben trotzdem gute Renten. Das ist die große Reform, die wir anstreben und ich hoffe, dass wir das schnell hinkriegen.
Aber Sie wissen auch, dass mit der Reform, die die Ampelregierung jetzt verabschiedet, die Beitragssätze deutlich stärker steigen, als sie ohne die Reform steigen würden in der Projektion. Das bedeutet, das, was FDP, SPD und Grüne machen, wird teurer für die Arbeitnehmer. Und Sie sprechen zu Recht von einer guten Rente, aber was ist mit denen, die das alles finanzieren müssen? Die haben deutlich weniger auf dem Lohnzettel.
Sie reden ja über eine Zeit in den 2030er Jahren.
Nein, ab 28, ab 2028.
Wo wir Ende des Jahrzehnts, Anfang des nächsten Jahrzehnts, ab 2030 ist es dann relevant, wo wir Herausforderungen in der Rente haben, die wir übrigens ohnehin hätten. Auch ohne diese Reform. Das, was ich vorhin gesagt habe, der schwedische Weg, mehr Kapital in die Rentenversicherung führt zu Beitragsminderung in der Zukunft. Richtig ist aber, das reicht nicht. Wir müssen mehr tun. Und da schaue ich wieder nach Schweden. Die Schweden haben was ganz Kluges gemacht. Sie haben den Renteneintritt flexibilisiert. Also nicht mehr diese starren Entwürfe nach dem Motto, jeder Mensch ist gleich. Jeder geht mit dem und dem Alter, mit 65, mit 67 starr in Rente. Sondern wer Lust hat, länger zu arbeiten, für den lohnt sich das richtig. Und den Weg sollten wir auch gehen. Ich finde, wir sollten in dem Zusammenhang mit dieser Reform auch gleichzeitig eine Flexibilisierung des Renteneintritts beschließen, dass Menschen freiwillig länger arbeiten. Schweden hat den Weg erfolgreich auch da vorgemacht. Deutschland sollte dem folgen.
Das bedeutet, auch ein Eintritt mit 70, 72, 73 wäre möglich.
Warum sollte ich jemanden verbieten, mit 70 oder 72 zu arbeiten? Das wäre ja geradezu verrückt. Wenn jemand Lust hat, ranzuklotzen weiterhin und Spaß hat. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe einen tollen Job oder finde eine neue Aufgabe, zu der ich Lust habe. Warum schicke ich solche Leute aufs Abstellgleis? Das ist, finde ich, geradezu altersdiskriminierend.
Natürlich, Stichwort Abstellgleis. Es wird ja immer wieder spekuliert, wann verlässt die FDP die Koalition? Haben Sie nicht Angst, dass die Grünen aus dem Ampelzug vom einem Gleis auf das nächste Gleis springen und dann in einen schwarzen ICE einsteigen?
Wir haben ja vorhin im Gespräch darüber gesprochen, was passiert, wenn schwarz und grüne Politik zusammenkommt. In Deutschland drohen Fahrverbote. Das zeigt mir doch, dass das kein sehr attraktives Modell ist, auch für die Menschen in Deutschland. Nein, ich habe die Befürchtung nicht, Herr Ullenbroich. Diese Koalition hat viel gestritten und ich gebe zu, auch manchmal Menschen verunsichert mit diesem Streit. Am Ende haben wir, wenn man genau hinschaut, schon das Richtige entschieden. Es reicht nur noch nicht, weil in der Vergangenheit zu viele Fehler gemacht worden sind. Ich habe in dieser Koalition noch einiges vor, denn nach 4 Jahren Regierungsbeteiligung will ich sagen, wir haben das Land zum Besseren entwickelt, mit mehr Chancen für jeden Einzelnen. Und das betrifft viele Bereiche, die ungelöst waren. Denken Sie beispielsweise an die Fehler in der Migrationspolitik in der Vergangenheit. Auch da tun wir ja einiges, um es besser zu machen.
Offenbar kommt das bei den Wählern nicht so ganz an. Mit Blick auf die Umfragen liegt die Ampel jetzt bei ungefähr 33%. Das ist weit weg von 50%. Mhm. Das heißt, das, was Sie an erfolgreicher Politik praktiziert haben, scheint bei vielen nicht so erfolgreich anzukommen. Nehmen wir auch das Stichwort Bezahlkarte oder generell Migration. Da ist viel Zeit ins Land gegangen, ohne dass eigentlich klare Beschlüsse kamen. Jetzt ist die Bezahlkarte auch vom Bundestag offiziell verabschiedet. Erwarten Sie, dass jetzt flächendeckend das ausgerollt wird oder glauben Sie an Widerstand aus Ländern, in denen die Grünen, weil sie bei der Bezahlkarte ja auch blockiert haben, das nicht machen werden, beispielsweise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Schäfer, denn es war ja lange genug Leiderstreit in der Koalition über die Bezahlkarte. Jetzt kommt sie, keine Bargeldleistung mehr an diejenigen, die hier in Deutschland Schutz suchen. Denn auch mit der Bezahlkarte kann der Lebensunterhalt gesichert werden. Es darf ja nicht attraktiv sein, nach Deutschland zu kommen, weil man Bargeld bekommt und das dann möglicherweise in die Heimat schickt oder nachträglich Schleuser und Schlepper bezahlt. Das ist ein absurdes System, das durchbrechen wir mit der Bezahlkarte. Und jetzt ist meine Erwartungshaltung glasklar an alle 16 Bundesländer. Die Bezahlkarte muss flächendeckend eingeführt werden. Und ich sage auch den Bundesländern, wenn sie das nicht tun, dann wird der Bund Konsequenzen ziehen. Die Länder, die nicht bereit sind, diese Bezahlkarte flächendeckend einzuführen, ich glaube, dem muss man auch Leistung des Bundes streichen. Denn es kann ja nicht sein, dass der Steuerzahler dafür aufkommt, Flüchtlinge unterzubringen in Bundesländern, die keine Bezahlkarte eingeführt haben. Es kann ja nicht sein, dass der Steuerzahler dafür bestraft wird, weil Länder nicht bereit sind, diese Bezahlkarte flächendeckend auszurollen und eine andere Migrationspolitik zu machen.
Aber wer will diese Bezahlkarte denn nicht einführen?
Naja, die Frage ist ja, ob alle Regierungsbeteiligungen, wir haben ja sehr unterschiedliche Landesregierungen in Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten, wir haben eine rot-grüne Regierung in Niedersachsen, wir haben andere Länder, an denen nicht die FDP beteiligt ist. Und die Länder, finde ich, müssen jetzt eine klare Ansage bekommen. Denn, Herr Ullenbroich, ich habe keine Lust, dass wir jetzt, nachdem wir sie beschlossen haben im Bundestag, noch 2 Jahre darauf verwenden, zu diskutieren, ob sie flächendeckend eingeführt wird. Die Ministerpräsidenten haben das zugesagt. Aber ich will meine Erwartungshaltung jetzt einfach schon mal im Voraus deutlich formulieren. Ich erwarte, dass die Bezahlkarte überall kommt, in jedem Landkreis in Deutschland. Und das wird uns mehr Ordnung in der Migrationspolitik bringen. Denn eine Sache ist wichtig. Ich glaube, die Menschen in Deutschland sind weltoffen. Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten.
Was konkret wären die Konsequenzen, weil Sie davon sprachen, dass es weniger Geld gibt? Also wer muss sich dann auf was einstellen, auf welche Kürzungen?
Der Bund zahlt ja viel für die Unterbringung von Flüchtlingen derzeit. Und wenn ein Bundesland die Bezahlkarte nicht einführen würde und weiterhin für die Flüchtlingsunterbringung Geld vom Bund verlangt, dann ist das kein Deal für mich, sondern da muss man diesem Land auch sagen, dieses Geld bekommst du nicht mehr.
Es ist ja so, dass die Bezahlkarte die Zuwanderung regulieren soll, beziehungsweise dass die Zahlen runtergehen. Auf der anderen Seite, Herr Dürr, muss man sagen, dass bei den Abschiebungen ja immer noch nichts passiert. Wer ist schuld? Die Innenministerin, die Grünen?
Wir haben im Januar ja ein großes Rückführungspaket beschlossen. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen auf europäischer Ebene die gemeinsame Asylpolitik endlich auf den Weg gebracht. Hat Deutschland übrigens früher mal blockiert. Diese Koalition sagt ja dazu. Wir werden Asylverfahren an Außengrenzen machen, nicht mehr mitten in den Ländern der Europäischen Union, also mehr Ordnung. Aber richtig ist auch, es sind Menschen in Deutschland, die hier nicht bleiben können, zum Beispiel, weil sie straffällig geworden sind. Für die Rückführung sind derzeit die Länder verantwortlich. Da muss mehr passieren. Ja. alle Möglichkeiten geschaffen. Beispielsweise ist die Abschiebehaft länger. Das führt dazu, dass es leichter ist, abzuschieben. Aber man muss es halt auch tun. Da habe ich eine klare Erwartungshaltung auch an die Bundesländer. Und gleichzeitig sage ich, müssen auch darüber nachdenken, ob die Bundespolizei beispielsweise da mehr Möglichkeiten bekommt. Ich bin dafür, dass wir in die Zukunft schauen und jetzt die Entscheidung ja getroffen haben, damit Migration mehr reguliert wird und gleichzeitig die Fehler der Vergangenheit beseitigen, also diejenigen abschieben, die hier kein Bleiberecht haben.
Es stehen Landtagswahlen an im September in 3 ostdeutschen Bundesländern und dann im Folgejahr, wenn alles stabil bleibt, aus Ampelsicht auch die Bundestagswahl. Sagen Sie einmal die Prognose, was erwarten Sie für die Bundesländer FDP-Ergebnisse in den 3 Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen? Das dürfte sehr knapp werden und dann für die Bundestagswahl. Wird die FDP in den Bundestag wieder einziehen, ja oder nein?
Glasklares Ja, und ich bin da ganz bei Christian Lindner. Wir haben des Öfteren bewiesen, in einer Zeit, wo die FDP deshalb unter Druck ist, weil sie mit ihren Positionen alleine sind. Wir haben ja letzten Minuten sehr viel über die Position der FDP gesprochen und festgestellt, dass wir nicht immer Fans haben im politischen Raum. Ich glaube aber bei den Wählerinnen und Wählern. Und deswegen, der Wahlkampf ist auch da noch nicht eröffnet. Und eine Wahl will ich hinzufügen, die ich für absolut entscheidend für die Zukunft Deutschlands halte. Und das ist die Europawahl am 9. Juni. Da geht es wirklich darum, wie erfolgreich wir in Zukunft sind. Fast 60% der Bürokratie in Deutschland kommt direkt aus Brüssel. Das muss sich ändern. Denken Sie an die verrückten Debatten um das Verbrenner aus. Da war ja die FDP die erste mutige Partei in Deutschland, die gesagt hat, das Verbrenner aus, das wird es mit uns nicht geben. Wir haben ja am Anfang viel über individuelle Mobilität gesprochen und wir brauchen alle Technologien, Batterieautos, aber wir brauchen eben auch Verbrennerautos. Und genau bei solchen Themen ist die Europawahl.
Aber Sie setzen echt auf eine Europawahl. Wenn wir uns anschauen, dass die Abstimmung zum Asylkompromiss in dieser Woche wird von den Grünen im Bundestag getragen, von den Grünen auf europäischer Ebene abgelehnt, einer Partei, mit der Sie koalieren. Und da sagen Sie, es ist gut, wenn wir die Europawahl haben, weil sie so wichtig ist. Sie stärken quasi damit ein Parlament, was oft ganz anders entscheidet als die Abgeordneten hier in Deutschland.
Und genau da haben die Wählerinnen und Wähler jetzt ja die Chance, am 9. Juni das zu ändern, Herr Schäfer. Genau darum geht's ja. Wie wird das Europaparlament in Zukunft aussehen? Und mehr Freie Demokraten, mehr Liberale im Europäischen Parlament. Zurzeit sind wir da die drittstärkste Fraktion. Aber eine stärkere liberale Fraktion im Europäischen Parlament heißt auch mehr FDP-Politik, über die wir da gerade sprachen. Insofern kämpfen wir dafür, dass die Mehrheiten sich ändern. Frau von der Leyen hat ja 4 Jahre lang grüne Politik pur gemacht. Hier in Berlin ist das anders, weil wir Teil einer Koalition sind und wir kämpfen dafür, dass es auch in Brüssel anders wird.
Jetzt reden wir über die Bundestagswahl. Ist eigentlich Christian Lindner noch der richtige Spitzenkandidat?
Christian Lindner ist ja nicht nur ein erfolgreicher, durchsetzungsstarker Politiker. Ganz Deutschland weiß doch, dass es die Schuldenbremse in Deutschland nicht mehr gäbe, wäre Christian Lindner nicht Finanzminister. Und Christian Lindner ist jemand, der die FDP mehrfach sehr erfolgreich in Wahlkämpfe geführt hat und jemand, der zu seinem Wort steht, auch wenn es kräftig Gegenwind im politischen Raum geht. Klar, Christian Lindner ist der Richtige und vor allen Dingen sage ich ganz offen, ich habe große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Und dann brauchen wir jetzt am Ende noch Ihren Tipp. 5+X, 7+X, 10+X.
Für die Bundestagswahl 2025, 10+X. Das Ziel der Freien Demokraten muss sein, wie bei den letzten 2 Malen, zweistellig zu sein. Es war immer mal so, dass wir schwierigere Umfrage hatten. Und am Ende, wenn es zur Bundestagswahl kam, dann haben die Wähler sich schon daran erinnert, wofür die FDP steht. Zugegebenermaßen, manche klare Position der FDP hat auch in dieser Koalition zu öffentlicher Diskussion und zu Streit geführt. Aber mir ist am Ende lieber, dass es auch mal eine Debatte gibt, die vielleicht ein bisschen härter ist, wenn dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und dafür steht meine Partei.
Noch eine Frage, wer wird Fußball-Europameister?
Der Wunsch ist ja klar, den ich habe. Ich schaue auch ein bisschen zurzeit auf die Bundesliga, weil ich Fördermitglied des SV Werder Bremen bin. Aber in Richtung Europameisterschaft, ich glaube, wenn man Mut und Vertrauen hat, dann kann man auch aus einer vermeintlichen Randposition wieder in die Mitte kommen, Deutschland.
Herr Dürr, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.